Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, freut mich.
Es geht ja momentan wirklich Schlag auf Schlag. Berlinale, roter Teppich, silberner Bär für die Regie von Barbara, in dem du ja die Hauptrolle gespielt hast. Und gerade die Premiere vom Kirschgarten im Deutschen Theater. Kommst du da überhaupt noch zum Durchatmen?
Gerade ist es ein bisschen schwierig, tatsächlich. Aber danach. Es ist ja immer gut zu wissen, dass man danach ein bisschen Ruhe und Zeit hat wieder für sich. Aber es sind ja auch alles aufregende Sachen.
Absolut.
Ist so, war ein bisschen schade, muss ich gestehen, dass ich die Berlinale nicht so richtig mitbekommen konnte, weil ich probieren musste. Das war so sehr eng alles aufeinander, aber es war trotzdem toll.
Ist denn so roter Teppich und die ganzen Events, die ganzen Partys, ist das so deine Welt? Ist das mehr Pflicht oder mehr Kür?
Nee, das macht schon Spaß. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das nur als Pflicht ansehe. Es war aber dieses Jahr dann eben doch auch wieder merkwürdig, weil du vormittags auf der Bühne stehst und probierst den Kirschgarten von Tschechow und
was
guckst
ja, was
dann immer auf die Uhr
ist,
und denkst irgendwie um zwei, ich muss wirklich los, weil ich muss mich jetzt fertig machen für den roten Teppich. Ja. Und dann gehst du dahin und denkst, also irgendwie diese Welt ist verrückt. Aber es macht Spaß. Es ist auch wie ein Spiel und es tut auch gut und es ist schön.
So ein bisschen wie Klassentreffen, ne? Man trifft alle.
Ja, genau. Ah. Und es ist so, ja, man präsentiert seine Kleider und das ist schön, ja, es macht Spaß.
Du bist ja so ein bisschen, kann man sagen, in Anführungsstrichen alter Hase. Du warst selber Jurymitglied bei der Berlinale. Jetzt warst du im Wettbewerb. Ist man da noch genauso aufgeregt oder ist man da schon so ein bisschen abgeklärt?
Nee, gar nicht abgeklärt. Nein, es ist, also diese Juryarbeit war was ganz Besonderes. Das war schon eine große Ehre, dass man dazu herangezogen wird oder berufen wird. Und da habe ich habe so die Berlinale irgendwie aus allen verschiedenen möglichen Aspekten jetzt kennengelernt. Ich habe damit angefangen, hat es als Shootingstar 2000. Dann war ich in einem Wettbewerb, dann habe ich einen Preis gewonnen. Dann war ich bei der Jury und jetzt war ich wieder im Wettbewerb. Und das ist so, also ich kann dieses Festival nicht genügend kennenlernen. Wirklich, es ist jedes Mal so toll, weil es so sehr um die Arbeit geht, weil es eine großartige Stimmung ist, es ist wahnsinnig lebendig. Und wenn du da wieder läufst mit deinem Film und deinem Film das Licht der Welt erblicken kann auf der Berlinale, ist groß. Also das ist immer wieder aufregend.
Wie ist denn das überhaupt? Es gibt ja Schauspieler, die ertragen das gar nicht, den Film dann das erste Mal so mit Publikum und unter dieser Spannung sich selber anzugucken, die gehen dann einfach raus. Wie ist denn das bei dir?
Ja, diesmal bin ich sitzen geblieben. Bei Jella bin ich rausgegangen, aber dieses Mal wollte ich das erleben, weil du siehst deinen Film nicht so oft auf dieser riesengroßen Leinwand. Das kann dich natürlich erschlagen, also du dich selber sozusagen, aber in dem Fall, ich hatte ihn vorher schon viermal gesehen, durfte ab und zu auch mal beim Schnitt dabei sein und so. Also ich war schon an mich und an die Barbara gewöhnt sozusagen. Und dann konnte ich es wirklich genießen und es war eine tolle Vorführung. Also es lief gut.
Absolut. Toll, auf Holz klopfen. Was ist denn schöner, so einen Bären zu vergeben oder selber zu bekommen?
Ach, zu bekommen ist schon toll.
Und wie ist das? Ich frage mich immer, wenn man dann wirklich da im Publikum sitzt und nominiert ist, hat man dann tatsächlich diese Rede schon im Kopf oder rechnet man nicht wirklich damit und sagt, okay, mir wird schon irgendwas einfallen, wenn ich auf der Bühne stehe?
In dem Fall, ich wusste wirklich nichts. Also die haben so dicht gehalten. Und ich hatte, das war ja zu Jella, und da hatte ich wirklich das Gefühl, da kriegt jetzt Christian was oder der Film selber oder, also ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, weil Marion Cotillard mit der Piaf da war und die Marianne Faithfull mit Irina Palm. Und mir war ganz klar, eine von den beiden kriegt das, also weil das auch so besprochen wurde.
Du guckst
es
auch derartig,
ich war überhaupt kein Favorit. Ich war völlig von den Socken. Also, und ich konnte es in dem Moment auch gar nicht richtig begreifen. Und erst im Nachhinein wurde mir dann so klar, mein Gott, du hast den wirklich gewonnen. Das ist ja fantastisch. Das war großartig, ja. Aber ich war wirklich ehrlich überrascht.
Barbara ist ja jetzt der fünfte Film mit Christian Petzold. Mhm. Was ist denn das Besondere an dieser Zusammenarbeit? Was macht das aus?
Ach, es ist immer so schwierig, das zu beschreiben. Es ist einfach, man arbeitet nicht umsonst fünfmal zusammen. Ja, es passt einfach. Es ist etwas, wir sprechen die gleiche Sprache, was die Arbeit angeht. War das von Anfang an so?
Ja. Oder habt ihr euch sozusagen angenähert?
Nee, ich glaube, das war, also sagen wir mal, die erste Woche vielleicht nicht. Da hat man sich so abgetastet und mal geguckt, wie das bei jeder Arbeit so ist, dass man sich ja erstmal kennenlernen muss überhaupt. Und haben wir einfach sehr, er kann sehr genau abspüren, spüren, was man braucht. Also er findet für jeden Schauspieler eine eigene Sprache. Mit den einen spricht er mehr in Bildern, mit den anderen ganz konkret die Situation durch. Also er hat eine sehr genaue Art und Weise zu beobachten und zu arbeiten. Und er schafft einfach eine unwahrscheinliche Arbeitsatmosphäre, in der du voller Hingebung und du fühlst dich aufgefangen und aufgehoben, aber eben auch gefordert. Mhm. Und das, also es ist jetzt keine Harmoniesoße, in der wir da schwimmen, sondern es wird schon sehr konkret und genau gearbeitet. Aber es hat auch eine große Leichtigkeit. Mhm. Und deswegen möchte ich gar nicht aufhören, mit ihm zu arbeiten, weil das so eine tolle Zeit ist.
Aber er spricht ja genauso von dir. Also das ist
doch
ja
schön.
Das passt einfach.
Ja.
Barbara, da spielt sie eine Ärztin, die in den 80ern die DDR verlassen will, weil sie sich eingeengt fühlt. Was hat dich an der Rolle ganz besonders gereizt?
Naja, man lernt die Barbara ja kennen, spielte Beginn der 80er Jahre in der DDR. Und sie scheint oder sie ist zu diesem Zeitpunkt sehr verschlossen. Und ich musste jetzt mich damit beschäftigen oder es hat mich eben interessiert. Was hat es mit dir gemacht, wenn du inhaftiert wurdest, aufgrund dessen, dass du einen Ausreiseantrag gestellt hast? Du wirst strafversetzt, warst vorher an der Charité in Berlin, wirst strafversetzt an die Ostseeküste. Und in welcher Atmosphäre bewegt sich diese Figur? Und das musste ich ja gerade, die ich das nicht erlebt habe, musste ich mir heranschaffen und erarbeiten. Und da habe ich einfach fantastische Gespräche führen können mit Leuten vom Deutschen Theater zum Beispiel. Ich habe mich erinnert an meine Schauspielschulzeit, wo wir uns sehr viel darüber unterhalten haben.
Die ja in Ost-Berlin war,
genau,
Ernst Busch.
Genau, Ernst Busch, wo wir zur Hälfte aus dem Westen, zur Hälfte aus dem Osten waren. Wo wir, und das war 95, also es war wirklich alles noch frisch, wo diese Klischees so gegeneinander krachten. Und man vieles einfach klären wollte und musste auch. Und man sich über diese Klischees unterhalten hat. Und da habe ich sehr viel gelernt, also über und mitbekommen über Ostbiografien und auch über dieses Gefühl, dass man gar nicht dazu kommt, seine Geschichte zu erzählen, weil alle immer sagen, sei doch froh, dass es vorbei ist, sowas. Also da habe ich eine große Sensibilisierung hat da stattgefunden bei mir, dass man eben vorsichtiger ist im Umgang und auch mal genauer nachfragt. Deswegen war mir das alles gar nicht so fern. Aber es hat mich sehr, ich habe mich einfach nochmal vertiefter damit beschäftigt, wie diese Atmosphäre war, in der Barbara sich bewegt.
Hat dich im Nachhinein etwas besonders überrascht, wo du gesagt hast, hey, das ist ein Aspekt, der war mir noch gar nicht so bewusst?
Nein, es hat mir eine Geschichte, wo eine Kollegin mir erzählt hat, als wir in der Leseprobe saßen, die dann so zu mir rüber sich beugt und sagte, genau das habe ich auch erlebt. Und das ist in so Momenten, denkt man, ach Wahnsinn, das musst du mir gleich alles erzählen. und das war eben genau dieser Moment, zum Beispiel, wenn du lügst, du weißt, du fliehst und du wirst nicht mehr zurückkommen. Du wirst nicht mehr da sein am nächsten Sonntag, aber du machst noch was aus. So wie Barbara dann eben sagt, ja, ich bin zur OP da um 11. Mhm. Sie weiß aber, sie wird nie wieder zurückkommen. Was das in einem Menschen auslöst. Also die Kollegin hat eben gemeint, ihr ist heiß und kalt gleichzeitig geworden. Und sie dachte, sie ist rot im Gesicht und so. Und also dieses Lügen war furchtbar. Und das sind so Momente, die sind natürlich toll, wenn du das so direkt dann von jemandem hörst, der das wirklich miterlebt hat. Ne?
Du bist Anfang der 90er an die Ernst Busch gekommen in Ost-Berlin. Kanntest du Berlin vorher?
Nee, als Tourist. Also als Kind. Ich war mit der Schule hier, da war ich glaube ich 14 oder sowas. Was auch ganz toll ist, dass ich diese Bilder noch im Kopf habe. Das hätte ich nämlich sonst nie gesehen. Und dann war ich auch mit meinen Eltern schon mal, aber eben in West-Berlin immer.
Du bist in Stuttgart aufgewachsen, haben wir schon gesagt, in einem ja künstlerisch-politischen Haushalt, kann man sagen, Elternhaus. Inwieweit hat dich das schon als Kind und als Jugendliche geprägt? Wurde da schon viel über Politik auch gesprochen?
Ja, immer. Also es war ein reger Diskussionshaushalt, würde ich mal sagen. Aber doch, die sind ja beide sehr politisch bewegte und engagierte Eltern gewesen und sind es noch. Aber ja, es war eben beides. Es war künstlerisch und es war politisch. Und irgendwie kam das zusammen. Das war natürlich eine aufregende Mischung. Also auch von Leuten, die bei uns zu Hause waren und was ich so erlebt habe. Es war eine aufregende Zeit.
Und das Künstlerische hast du aber trotzdem mehr von deiner Mama, die ja auch Schauspielerin ist, künstlerisch, musisch. Und mit 5 standst du das erste Mal, habe ich gesehen, bei einer Geburtstagsfeier beim Papa vor 200 Leuten und hast gesungen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, also ich hätte mit 5 Jahren vor 200 Leuten singen sollen, ich glaube, ich wäre gestorben vor Lampenfieber in dem Alter. Wie war das bei dir? Hat dir das überhaupt nichts ausgemacht? War das so dein Ding damals schon?
Ja, das war, also ich muss sagen, ich glaube, das war für mich schon irgendwie so vorbestimmt. Das hat aber sicher was damit zu tun. Ich lag einfach schon als kleines Baby auf der Wickeldecke, wenn meine Mutter keinen Babysitter fand, bei den Proben. Mhm. Und ich hatte, wahrscheinlich hat man mir da jegliche Scheu vor der Bühne genommen, einfach, weil es für mich sowas Natürliches war, dass man auf der Bühne steht und dann ist da Publikum. Dann so. Also man, und deswegen hatte ich mit 5, da war diese Bühne, die war groß und ich dachte, wieso, mein Vater hat Geburtstag, ich möchte jetzt was singen. Ja. Das war für mich ganz natürlich. Das war praktisch so mein Einstand, mein Bühneneinstand.
Du hast aber auch nicht etwa irgendein Kinderlied gesungen, sondern sag mir, wo die Blumen sind.
Ja, das erzählt er dann wieder, aus welchem Haushalt ich komme. Das waren halt die Lieder, die wir so gesungen haben, ne?
Und mit 7, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da stand, da hättest du schon das erste Mal auf der Bühne gestanden und Sprechrollen gehabt.
Nee, mit 7 habe ich meine ersten Hörspiele gemacht.
Ah, okay.
Also da kam, aber auch wieder völlig, das war Zufall, da kamen, sag ich mal, Casting-Leute, die brauchten für, es gab so eine Sendereihe Grüner Punkt, was Kinderhörspiele waren, die brauchten Kinderstimmen. Und kam in die Schule und ich konnte schon gut lesen und dann wurde ich dafür gecastet und habe dann angefangen, Hörspiele zu machen, was mir großen Spaß gemacht hat. Also habe ich angefangen zu spielen und dann habe ich irgendwann, es gab eh auch die Theater AG, ich habe viel getanzt und so, dann stand ich sowieso immer auf der Bühne in der Schule und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich zu spielen. Mhm. Da war meine erste richtige Rolle mit 14.
Du hast gerade gesagt, durch Zufall, glaubst du an Zufälle?
Ja, aber ich glaube schon, es gibt manchmal einfach so Begegnungen, die entstehen zufällig. Und daraus ergibt sich was. Und es war ein Zufall, dass diese Leute ausgerechnet in meine Klasse kommen und Kinder vorlesen lassen. Man muss diesen Zufall dann eben am Schopf packen. Das ist dann das andere. Aber es gibt schon Momente, die kann man nicht vorher planen.
War das so der Moment, wo du für dich beschlossen hast, Schauspielerin zu werden? Oder wolltest du mal was ganz anderes machen? In die Politik gehen zum Beispiel?
Nee, also ich konnte dann eben mit meinem Vater, der im Bundestag für die Grünen eben als Parlamentarier saß, auch in den Bundestag gehen, also auch in diese Welt hineinschnuppern. Und die war mir zu trocken. Also ich liebe diskutieren und so, aber ich muss irgendwie auch zu einem Ergebnis kommen. Und dieses ewige Diskutieren, das macht mich, glaube ich, verrückt. Mhm. Also das habe ich relativ schnell festgestellt, wie langwierig es ist, bis man tatsächlich zu einer Durchsetzung einer Idee kommt. Da war mein Vater wahnsinnig geduldig und das bin ich, glaube ich, nicht. Und deswegen, da hat mich immer die Bühnenwelt hat mich einfach gereizt. Ob das jetzt, ich war mal eine Weile unsicher, ob ich in Richtung Gesang gehen möchte, weil ich dann mich für Operngesang begeistert habe. Aber das war nicht wirklich eine Frage. Also ich wusste relativ früh und war da sehr zielstrebig, dass ich auf die Schauspielschule möchte. Das war der erste große, also Triumph irgendwie, wenn man das so sagen kann, dass man da angenommen wird von so vielen Studenten und man spricht diese Rolle vor und dann sitzt man da und wartet im Vorraum, ob man genommen wird. Das ist schon, und wenn es dann so ist, das war schon ein großer Moment. Also es war so lebensentscheidend.
Mhm. Aber wenn man deine Vita so liest, das ging ja eigentlich wirklich auch da Schlag auf Schlag und wirklich immer weiter bergauf. Du warst fertig mit der Schule und schon warst du am Deutschen Theater.
Mhm. Ja, das war eben dann auch wieder sowas. Die Schule arbeitet natürlich eng mit dem Deutschen Theater zusammen. Und Thomas Langhoff saß dann, oder eine seiner Dramaturgen, glaube ich, saß dann in Vorspielen. Die haben natürlich schon mal so vorgeguckt, wer ist denn da so in den Jahrgängen. Und ich war im zweiten Jahr, habe ich ein Szenenstudium gemacht, Maria Stuart, mit Ulrich Engelmann, was so ein ganz tolles Szenenstudium war, also was mich auch so weit vorgebracht hat, so, wo ich viel gelernt habe. Und da saß jemand drin. Und dann kriegte ich eben einen Anruf von Thomas Langhoff, der meinte, wenn du fertig bist mit der Schule, mach die ruhig fertig, aber dann würde ich dir gerne ein Angebot machen, ob du nicht zu uns kommen willst. Und das ist natürlich ist auch schon wieder so ein Traum.
Ja, ja, und dann kamen ja auch eben die Filme, auch da nicht mit irgendwem, sondern dann auch Bernd Eichinger, der dich entdeckt hat. Mhm. Ist ja auch nicht irgendwer. Mhm. Einfach gesagt, das ist meine Rosemarie Nitribitt.
Ja.
Wie war denn das für dich? Du warst ja noch eine echte Newcomerin eigentlich auf dem Gebiet, mit so einem großen Mann gleich zusammenzuarbeiten.
Ja, ich muss gestehen, ich wusste dadurch, dass ich so aus dem Theater kam und ich habe wohl viele Filme geguckt, also aber das waren dann eher so die alten Hollywood-Western oder ich bin mit Bette Davis und Katharine Hepburn und so aufgewachsen, ja, und der Dietrich und ich weiß nicht mehr, das war so meine Prägung. Aber ich wusste überhaupt nichts aus dem aktuellen Film. Geschehen.
Das hat ja vielleicht auch so eine gewisse
Leichtigkeit
gegeben.
Und das hat mir, glaube ich, im Nachhinein so eine, ich wusste einfach nicht, wer Heiner Lauterbach ist und wer, also ich wusste, wer sie sind, aber ich wusste nicht, welche Größen sie sind. Also auch Hannelore Elsner. Und ich war damit nicht in Berührung gekommen und hatte deswegen vielleicht so wenig Berührungsangst.
Ja.
Ich habe einfach gedacht, ich will diese Rolle, die ist fantastisch und ich weiß, wie ich die machen will und ich bin da relativ angstfrei rangegangen und wurde aber auch wirklich fantastisch aufgenommen und getragen von allen.
Also aber das ist vielleicht auch einfach das Geheimnis, wirklich mit dieser Leichtigkeit daran zu gehen, unbelastet.
Ja, bestimmt. Dann geht manches einfacher.
Dann hast du die goldene Kamera bekommen.
Ja.
Ja. Und dann ging das eigentlich so weiter. Wirklich, das liest sich eigentlich wie ein gelebter Traum. Empfindest du das so auch im Nachhinein selber so, wenn du jetzt schon mal auf dieses kurze, relativ kurze Leben so im Künstlerbereich zurückblickst?
Ja, schon. Das hat schon was davon. Ne? Das ist schon eigentlich verrückt. Aber es ist dadurch, dass ich ja nicht stehen bleibe und immer wieder was vorhab und auch immer noch zweifle und denke, ach Gott, das kannst du noch nicht, da musst du noch ran und so, bin ich da noch nicht fertig. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich mich zurücklehne und denke, was hast du denn jetzt alles erlebt in deinem Leben? Ja? Das bin ich auch noch etwas zu jung zu, aber das ist schon fantastisch gelaufen, das kann man nicht anders sagen.
Was muss denn eine Rolle für dich haben, damit du dich für die Rolle interessierst?
Mir geht es immer um das ganze Buch eigentlich, also um die Geschichte, in der sich diese Figur auch aufhält. Ob mich diese Geschichte fasziniert und interessiert. Und dann gucke ich, was diese Figur, welchen Teil diese Figur an der Geschichte hat. Eigentlich gehe ich sehr nach dem Bauch, also nach dem Bauchgefühl. Wenn ich eine Figur lese, wenn ich Fragen dazu habe, wenn ich sie nicht gleich begriffen habe oder wenn so Bilderräume in meinem Kopf aufgehen, wo ich denke, oh, da könnte man das und das dran. Also wenn die Fantasie angeregt wird, dann entscheide ich mich für die Figur.
Also bist du auch sonst so ein Bauchmensch, wo du sagst, also bist eigentlich eher jemand, der auch in normalen Situationen nach dem Bauch geht oder doch eher kopfgesteuert?
Mal so, mal so. Also die wichtigen Entscheidungen, die hätte ich eigentlich nach dem Bauch. Und immer wenn ich es nicht tue, hat es sich bestätigt, ich hätte nach dem Bauch gehen sollen. Insofern, also manchmal kickt der Kopf dann rein, aber also als Schauspielerin musst du viel deinem Gefühl und deiner Intuition folgen. Du kannst viel vorbereiten mit dem Kopf und so, aber im Moment des Spiels muss der Kopf ausgeschaltet werden.
Hast du Schwächen, die du selber so betiteln würdest?
Bestimmt, vielleicht eben ein bisschen ungeduldig. Mit mir selber vor allen Dingen. Also so, ich bin so, ja. Ah, was habe ich sonst für Schwächen? Ich weiß es nicht genau. Das müsste man immer die anderen fragen.
Aber das ist doch schön, wenn du da wenig einfällt. Und so deine Stärke, was würdest du da sagen?
Ja, das ist genauso schlimm. Das kann man auch nicht sagen. Das möchte man auch so von sich selber nicht sagen.
Ja, dann kommen wir mal zu den alltäglichen Dingen. Kochst du gerne?
Ja, ich koche gerne. Ich kann nicht ganz so oft, komme ich dazu, aber ich koche, wenn, dann sehr gerne.
Und ich habe gelesen, gar nicht mal Süddeutsch, sondern Norddeutsch, das kommt von deiner Mama.
Ja, das ist so die, also ich mag die süddeutsche Küche auch sehr gerne, aber die kann ich nicht so wirklich. Mhm. Also ich habe eben nicht gelernt, wie man Spätzle macht und so, da lasse ich mich dann bekochen sozusagen, aber die norddeutsche Küche, ja, die habe ich gelernt. Also mit all den Gewürzen, die da aus dem Hamburger Hafen nach Schleswig, also die schleswig-holsteinische Küche, muss ich sagen. Norddeutschland
ist noch ein Unterschied.
Genau, ist nochmal was anderes, ja. Aber auch italienisch oder asiatisch und so. Also ich bin da sehr probierfreudig. Geht auch manchmal schief und manchmal gelingt es. Also.
Dein Lebenspartner ist ja ein Engländer. Alex Silver.
Walise, muss ich sagen.
Ah, ja. Walise.
Also ein Brite.
Ja. Hast du dich dann der englischen Küche auch so ein bisschen angenähert?
Ja, ich habe Schwiegermutter hat mir jetzt zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt, weil es mich interessiert hat, weil alle schwärmen immer von Sunday Lunch. Ja. Und das ist dieser Braten mit dieser braunen Bratensoße, Gravy und dann eben mit Yorkshire Puddings und mit Kartoffeln und dann diese Erbsen. Und das habe ich jetzt mal nachgekocht und es schmeckt fantastisch. Also es ist wirklich, ich meine, diese Hausmannskost, das macht nichts, ob das aus England oder sonst woher kommt. Die ist einfach ehrlich und lecker.
Ja. Wie ist das? Wir haben gerade gesagt, Alex Silver ist ja Produzent und auch Freund von Herbert Grönemeyer. Also sprecht ihr zu Hause viel über Jobs oder wird das komplett ausgeklammert?
Nee, doch. Das ist ja auch was, man ist ja interessiert aneinander.
Ja.
Und das bedeutet natürlich auch, dass man interessiert ist an der jeweiligen Arbeit und womit man sich gerade auseinandersetzt und an was man gerade arbeitet. Und ich bin natürlich fasziniert von seiner Arbeit und höre auch gerne mal schon so rein, wenn es schon so Demo-Bänder gibt und sowas. Also nee, da sind wir. Und er ist jetzt auch in eine Probe gegangen, zum Beispiel beim Kirschgarten mal vorher. Und dass man sich so Feedbacks gibt und sich gegenseitig hilft auch. Oder eben gerade bestärkt. Mhm. Weil das braucht man ja oft am meisten, dass man so sagt, nee, du bist da richtig, das mach weiter so.
Absolut, ja.
Das ist toll, dass man sich da gegenseitig hat.
Das ist eigentlich auch ein schönes Stichwort. Als ihr euch das erste Mal begegnet seid, war das so die berühmte Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Ja, war's. Ja, das war ganz lustig, weil wir haben da Leonce und Lena geprobt. Das war ein Stück von Robert Wilson am Berliner Ensemble. Und Herbert Grönemeyer schrieb die Musik dazu. Und ich wusste, Herbert Grönemeyer kommt irgendwann zur Tür rein. Das wussten wir alle und wir waren natürlich alle aufgeregt. Ja. Und mein Gott, Herbert kommt und so. Und dann sollten wir uns alle, glaube ich, im Kreis hinsetzen oder es sollte irgendwann dazu kommen. Und er kam rein und war, wie er so ist, lässig, freundlich, offen. Und dann lief aber dahinter, kam jemand rein. Der mein Auge einfach sofort, es war so wie so ein Blitz, dachte ich, wer ist denn das? Und dann passierte aber erstmal gar nichts und das entstand dann alles ein paar Monate später, als man weitergearbeitet hat, habe ich aber festgestellt, dass es ihm genauso ging. Also es war lieber auf den ersten Blick, was soll man machen? Das war toll.
Toll, das ist ja. Wirklich toll. Ja, ich meine, wenn man das dann auch wirklich mal so erlebt. Ich meine, ich
Blitz
glaube ja auch.
Dran,
ja, der Blitz.
Ja.
Und er ist ja auch deinetwegen dann von England nach Berlin.
Ja, umgezogen. War bestimmt nicht einfach, hat er aber gemacht. Ja.
Spricht ihr Englisch zu Hause oder spricht er auch schon ein bisschen Deutsch mittlerweile?
Doch, ja. Jetzt langsam wäre ich auch ein bisschen ungeduldig. Diese Engländer. Die sollen ruhig auch Deutsch lernen.
kocht er denn auch, wenn wir schon mal da sind?
Ja, er kocht sehr gut. Er ist italienischer Abstammung und die Mutter kocht natürlich fantastisch und er hat da durchaus was gelernt und kann unwahrscheinlich gut Pasta machen, die besten Röstkartoffeln, die man sich vorstellen kann aus dem Ofen. Und aber wir kombinieren auch. Ich kümmere mich meistens so ums Fleisch und er macht dann Kartoffeln oder Gemüse und so. Oder eben Pasta oder kann er sehr gut.
Und er saß jetzt natürlich auch gerade wieder in der Premiere zusammen mit Herbert vom Kirschgarten. Mhm. Wollen wir natürlich darauf auch noch kommen. Mhm. Da spielst du ja eine Gutsherrin, die im Grunde genommen auch wiederum Gefangene der Umstände ist, wenn man so will. Also ähnlich wie bei Barbara.
Ja. Nur die, ich würde mal sagen, die Raniewskaja, der Name der Gutsherrin sozusagen. Die
Den Namen habe ich mir jetzt gerade gespart.
Ja, die lässt sich nicht. Die lässt sich nicht fangen. Die ist aber auch unter anderen Umständen. Also ich meine, es ist ja was anderes, wenn du in so einem System lebst wie Barbara als Raniewskaja, wo sie eigentlich ja als Aristokratin bis zu dem Zeitpunkt große Freiheiten besaß. Mhm. Also es ist ein anderer Umstand. Aber sie spürt, wie alle anderen auch, dass das Leben sich verändern wird. Und sie hat Panik vor dieser Veränderung, aber sie stellt sich der ganzen Problematik auch nicht wirklich. Also sie entwischt ihr immer, aber sie ist gleichzeitig eine sehr lebenshungrige, lebensgierige Frau, die sich eben auch nicht einengen oder einsperren lässt und die ihre Liebe auslebt, obwohl sie weiß, diese Liebe wird sie letztendlich vielleicht sogar umbringen.
Wo du eigentlich auch wieder so alle Register ziehen kannst auf der Bühne.
Ja, das toll.
Aber wie ist das dann, wenn man so bei der Premierenfeier unten im Restaurant sitzt, an der langen Tafel mit dem Ensemble, dann dem Freund und Herbert? Mhm. Macht man dann nochmal so Manöverkritik oder feiert man einfach nur?
Nee, in dem Fall haben wir schon auch nochmal über den Abend gesprochen und was wem gefallen hat und was nicht und so. Also man macht schon nochmal so eine Nachbesprechung. Aber dann irgendwann lässt man es auch mal gut sein und feiert
auch mal los.
Einfach.
Genau. Ja. Jetzt hat das Jahr ja gerade begonnen. Welche Projekte, die schon spruchreif sind, stehen noch an?
Also ich glaube, das ist jetzt spruchreich, aber ich werde im Sommer mit Thomas Arslan, ein anderer Regisseur der sogenannten Berliner Schule, obwohl sie sich selber, glaube ich, gar nicht so nennen, nach Kanada gehen und einen Film in Kanada drehen. Oh. Über das ist eine deutsche Auswanderergeschichte zu Zeiten des Goldrausches.
Wow.
Also historisch, ja.
Ja.
Freue ich mich sehr drauf.
Mhm. Hast du dir für dieses neue Jahr so persönlich irgendwas vorgenommen?
Nee, eigentlich habe ich mir nichts vorgenommen. Ich bin bisher immer ganz gut damit gefahren, dass ich nicht plane und mal gucke, was so auf mich zukommt.
Das ist, glaube ich, auch das Beste.
Ja, das ist irgendwie, hält einen so wach und frisch. Das heißt nicht, dass man nicht gewisses vielleicht mal anstößt und so, aber irgendwie bin ich bisher ganz gut damit gefahren, dass ich so gucke, was das Leben bringt.
Hast du irgend so ein Lebensmotto?
Naja, ich habe ein bisschen das übernommen von meinem Vater. Der hat das Hölderlin-Zitat, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, immer als Motto gehabt. Und das fand ich immer sehr schön und das habe ich mir jetzt ein bisschen zu eigen gemacht. Weil es heißt, man muss nicht zu viel Angst haben. Man hat, es ist so ein bisschen Urvertrauen. Wenn was schief geht, kommt das Rettende. Wenn die Gefahr kommt, kommt irgendwo was Rettendes. Das finde ich irgendwie sehr versöhnend, versöhnlich.
Nina Hoss, danke, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
Danke.
Und weiter viel, viel Erfolg.
Dankeschön.